Ich freue mich, dass wir heute in diesem Gottesdienst eine Predigt hören, die ein bisschen anders ist, als wir es gewöhnt sind. Wir haben das schon manchmal gehabt, dass jemand einfach ein längeres Zeugnis gibt. Heute wird der Frieder uns erzählen, wie es ihm ergangen ist. Ihr wisst ja, dass in dieser Woche, heute geht es glaube ich los, in der kommenden Woche, die öffentlich-rechtlichen Medien, Rundfunk und Fernsehen so eine Woche, eine Themenwoche haben, in der es darum geht, ob in unserer Gesellschaft hier in der Bundesrepublik Deutschland wir noch so ein Wir-Gefühl entwickeln können. Ob das möglich ist, dass wir zueinander finden und beieinander bleiben oder ob wir so getrennt sind, dass wir in völlig verschiedenen Welten, aber in einem Land leben. Und eine der Aktionen, die es in diesem Rahmen gab, ist der Versuch der Besteigung eines 4000 Meter hohen Berges. Sechs Leute aus unterschiedlichsten Prägungen, die sich vorher nicht gekannt haben, die sollten das mal versuchen. Frieder war einer von denen, ist einer von denen, die da unterwegs waren, und er wird uns erzählen, was diese Zeit mit ihm gemacht hat und wie er dort seinen Glauben gelebt hat und was da mit ihm passiert ist.
Der Pfarrer sagt ja immer, dass die Predigt im Namen des Herrn Jesus sein soll, die soll es auch sein. Mir fehlen halt diese formellen Worte, aber ich denke und hoffe, dass ich einfach euch erzählen kann, was mir passiert ist und dass das eine gute Predigt wird. Der Herr segne es bitte. Amen. Es ist 2 Monate her, dass ich am Freitag in der Drogerie saß. Meine Frau, die arbeitet jetzt dort mit, und da war ein Anruf auf meinem Handy von AfD-Kreisvorsitzenden. Und er hat gesagt, er hat eine Anfrage vom Fernsehen, die suchen einen, der auf den 4000er steigen kann und was zu sagen hat. Das war seine originale Anfrage an mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich meine Frau gefragt, die hat gesagt, ja, können wir schon machen. Und da ist meine Nummer weitergegeben worden, und 10 Minuten später hat eine junge, aufgeregte Frau von einer Castingfirma aus Köln angerufen und hat mich ein bisschen befragt. Und es hieß vom AfD-Mann, dass es im November ist, und in dem Gespräch mit der jungen Frau hat sich herausgestellt, dass das schon eine Woche später losgeht. Für eine Woche, also vom 24. September bis 2. Oktober, sollte es in die Schweiz gehen, auf den Weißmies. Und sie darf noch nicht so viel sagen, es ist alles noch ein bisschen geheim. Und es wird ein Kamerateam dabei sein, hieß es. Und da habe ich gedacht, naja, Kamerateam, das nehme ich mit. Aber der 4000er hat mich gereizt. Und dann wurde das Motto gesagt, dass es die Gräben in der Gesellschaft gibt und wie man die überwinden könnte. Und es sollte dort versucht werden. Das Motto würde heißen, wie geht wir? Da habe ich gedacht, das ist eigentlich auch mein Thema. Das gefällt mir, da will ich mitmachen. Habe meine Mitarbeiter gefragt, ob die sich das vorstellen können, dass ich eine Woche weg bin. Meine Frau gefragt, ja, ja, ja. Und habe ich dort zugesagt. Und dann ging das so, immer neue Dinge, die plötzlich dann sein mussten. Ich sollte also in der Woche auch nach Köln kommen zu einem Interview. Und man muss in der Berghütte schlafen wollen, in einer einfachen Unterkunft und im Notfall auch ein Biwak draußen. Und ob ich denn klettern könnte und Höhenangst habe. Und ja, so ist dann immer nach und nach eins noch nach dem anderen aufgetan worden, was da sein wird. Und da bin ich also am Mittwoch in der Woche zuvor nach Köln gefahren mit dem Zug. Und war zuvor, wir gehen jetzt in Oelsnitz in eine Gemeinde, die sich neu gründet. Da ist ein Holländer, der diese Gemeinde leitet, ist eine Baptistengemeinde. Und da war ich bei ihm im Vorfeld und habe mit ihm gebetet darüber und dafür, habe das mit ihm besprochen. Und da ist ein Punkt bei mir, dass ich für Jesus meine Herzenstür nicht richtig aufmachen will. Ich will eigentlich immer noch die Kontrolle ein bisschen behalten und sage, Jesus kann schon in meinem Leben sein. Wenn wir in der Klostermühle sind, da haben die ein schönes Anspiel, da ist ein junger Mann, der auf dem Lebensstuhl Jesus Platz nehmen lässt und dann aber in den Situationen, wo es wirklich drauf ankommt, dann doch Jesus vom Stuhl schubst und sagt, ich will es doch selber entscheiden. Und so ging es mir eigentlich die ganze Zeit auch, obwohl ich es nicht wollte. Und da haben wir dort gebetet, dass ich die Kontrolle abgeben kann, dass das neu werden soll bei mir. Ich habe nichts gespürt, war einfach nur ein Gebet, und dann bin ich da losmarschiert und er hat in seinem schönen Holländisch dann gesagt, wenn du dorthin kommst, dann sind die Engelen, die sind alle mit dir, du hast einen Herr von Engelen dabei. Und da bin ich da los und habe dann auf der Zugfahrt schon so eine Vorbereitung erlebt auf das, was kommen wird. Und es gab ganz viele Dinge, die mir passiert sind in direkter Vorbereitung oder Dinge, die ich erlebt habe, dass ich für das, was mir passiert ist, dann gerüstet war. Ich saß im Zug und ich hatte von der Produktionsfirma, das war der SWR, der Sender Köln. Ich habe am Anfang noch nicht gewusst, wie groß die das aufziehen. Die haben nur gesagt, der Sender Köln macht das. Da habe ich gedacht, Sender Köln sieht im Vogtland keine Sau. Kannst du mitmachen. Und ich wusste auch nicht so viel, durfte auch nicht viel erzählen davon. Und die hatten mir dann einen Gutschein versprochen von Decathlon, so Versender für Sportzeug, wo ich niemals was kaufen würde. Und dann habe ich gesagt, ich habe meine Klamotten, behalte den. Aber ich habe einen Wunsch, ich würde gerne erste Klasse mit dem Zug fahren wollen. Und da haben sie immer gesagt, ja, machen wir so, Deal. Da saß ich in der ersten Klasse und da saß ich von Frankfurt nach Köln mit einem etwas älteren Mann als ich, geringfügig, habe ich jedenfalls gedacht. Und der hat permanent am Handy und am Tablet zu tun gehabt. Und ich dachte, ja, wenn er nicht reden kann und will, dann wird es nicht sein. Und irgendwann habe ich meine Frau angerufen, da sind wir mit 200 mit dem ICE da lang geblättert. Habe mit meiner Frau erzählt, kurz gesagt, wie es mir geht. Und dann ist der ICE in den Tunnel reingefahren und fapp, mit einem Mal war der Funk weg, für uns beide. Und dann haben wir uns angeguckt und habe ich auf seinem Handy gesehen, dass er das Bild von seiner Tochter drauf hat. Und da haben wir ein Gespräch zusammengebracht, eine halbe Stunde lang. Und na, was er macht und was ich mache. Und da habe ich gesagt, ich fahre da hin und interview und ich weiß noch gar nicht viel. Ach, interessant. Und dann ist es wieder auf die AfD gekommen, wie schlechter die hält. Verstehe ich auch. Und er ist im Stadtparlament in Pullach bei München und er ist Strafverteidiger. Und er fährt nach Köln auf einen Prozess. Und dann hat er zu mir gesagt, ihm ist menschliches Leid nicht fremd in seinem Beruf. Also er sieht die Abgründe der Gesellschaft jeden Tag. Aber wer ist er, dass er die Menschen verurteilt? Und den Satz habe ich mir in mein Herz genommen. Wer bist du, Frieder, dass du Menschen verurteilst? Weil ich durch meinen Glauben schon an manchen Stellen da, denke ich, schnell dabei bin, über Menschen laut oder leise in mir drin ist, Urteil zu sprechen. Bin ich in Köln gewesen zu dem Sender und habe dann laut auf der Straße gesagt, ich gehe im Namen des Herrn hier rein und bin da gefasst und wohlgemutert reingegangen und es war 3,5 Stunden Interview. Das lief so ab, dass ich in einem schwarz zugehängten Raum auf einem Stuhl saß, 2 Kameras, ein Kameramann, die waren so V-förmig auf mich gerichtet. Und dann war die Produzentin dort, die Inga heißt die, wir waren dann gleich beim Du. Und die hatte ungefähr 350 Fragen gehabt, unklar. Also. Und mir ist nach 1,5 Stunden ist mir mit einmal der Riemen vom Hirn runtergefallen. Ich sage, ich muss erst mal was essen. Und es ging los mit Fragen, wie ich geboren wurde und wie ich aufgewachsen bin, wie meine Kindheit war, wo ich wohne, wie ich wohne, was ich Beruf mache und wie ich die Wende erlebt habe und Familie. Und dann sind die Themen immer, wie ich die Umwelt wahrnehme, Umweltschäden und dann, was ich vom Gendern halte und mit meinem Glauben und Familie und was ich von Homosexualität halte. Und da habe ich gedacht, naja, das sind schon ganz schöne Fragen, die mich auch an meine Grenzen bringen und habe so gedacht, du wirst mit 5 anderen Menschen dort hochsteigen und diese Fragen werden hier behandelt. Na, mal schauen. In der Pause hat die Produzentin erzählt, dass sie eine Tochter von einem Armeegeneral ist, die ist also aus so einer Generalsfamilie und hat als kleines Kind schon so eine Armeejacke umgekriegt, Ärmel 5-mal hintergekrempelt und die ist das halbe Jahr für die Bundeswehr in Krisengebieten im Einsatz, wo es richtig hergeht. Die war jetzt in Afghanistan mit, wo die dort abgezogen haben und die ist praktisch so Krisenintervention, die seilt sich vom Hubschrauber ab, das ist so eine richtige taffe Frau. Also. Und das andere halbe Jahr macht sie Fernsehproduktionen. Und da hat sie gesagt, der Sender hat sie geholt, dass sie diese Produktion dort machen soll. Und da ich nur wusste, dass ich über die AfD da zu diesem Posten gekommen bin, habe ich gesagt, ich habe keine Lust auf 5 gegen 1, wie es im Fernsehen so üblich ist. Und da hat sie mir versprochen, wir sind ja kein RTL, das wird nicht so sein. Und sie ist so froh, dass sie mich gefunden hat. Und hat manchmal bei den Interviews, bei den Fragen, habe ich schon gesehen, hat sie wahrscheinlich meine Antwort ganz gut gefunden. Jedenfalls hat sie sich da Notizen gemacht und hat mir glaubhaft versichert, dass sie sich freut, dass sie mich da irgendwie vor der Flinte hatte. Bin wieder heimgefahren, Mittwoch mit dem Zug, der hatte Verspätung. Da stand ich in Nürnberg um Mitternacht, kam nicht mehr weiter. Hat mich meine Frau dankenswerterweise abgeholt und die Bahn ist so kulant, dass du, wenn du über 1 Stunde Verspätung hast, dann Anspruch auf Vergütung hattest. Mein Zug war 52 Minuten zu spät, also ich habe dort nichts gehabt. Ich hätte im Hotel schlafen können, aber meine Frau hat mich dann heimgeholt, war ein langer Tag. Am Donnerstag kam ein junger Mann zu mir in die Drogerie zu Besuch, der war vor 20 Jahren in Oelsnitz als Flüchtling ohne Eltern, ein Iraner. Und ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm, ich habe ihm vielleicht ein Fahrrad zusammengebastelt, jedenfalls war ich nur freundlich zu ihm. Und er kommt alle 5 Jahre ungefähr nach Oelsnitz und wohnt jetzt in Hannover und er besucht die Leute, die ihm wichtig sind. Da hat er mir ein Foto gezeigt von der Standesbeamtin, da war er im Rathaus gewesen und hat ein Selfie mit der Frau Braun gemacht, die ihn verheiratet hat vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und dann hat er erzählt, wie er nach Deutschland gekommen ist und von diesem Land die Chance bekommen hat, ein neues Leben aufzubauen. Er hat Deutsch gelernt, er hat die Fahrschule gemacht, das hat er mir erzählt, da hat er die 170 Fragen mit dem Wörterbuch übersetzt und am Schluss konnte er die ganzen Fragen auswendig und hat den Führerschein gemacht. Und dann hat er eine Ausbildung gemacht und fährt jetzt Rettungswagen in Hannover und sagt, wir sind hergekommen, wir haben die Chance ergriffen, wir mussten fleißig sein, aber du kriegst in Deutschland eine Chance. Und dann hat er sich aufgeregt über die, die herkommen und sich die Taschen voll machen und nichts machen und hier die Frauen belästigen. Und da habe ich gedacht, der Iraner erzählt mir, regt sich auf über Ausländer, die herkommen, die sich nicht ordentlich benehmen. Und das war für mich schon beeindruckend. Am Ende habe ich dann also erzählt, was ich so mache und dass ich im Stadtrat bin in Oelsnitz. Als Parteiloser bin ich in der AfD-Fraktion. Das ist auch so mein Statement. Ich mache mich eigentlich mit der Partei nicht eins, aber ich finde, was die im Parteiprogramm stehen haben, schon als Christ gut und denke, dass auch in der Partei Menschen sind, die den Glauben hochhalten und die Werte, die ich vertrete, finde ich dort wieder. Und wie ich sagte, dass ich in der AfD bin, ist er fast vom Stuhl gefallen. Was du? Und das hat er dreimal gefragt, ob das wahr ist. Und das war für mich auch so ein Erlebnis, was mich vorbereitet hat. Und dann bin ich Sonntag früh in die Schweiz gefahren, mit dem Zug nach Bern. Und dort hatten die ein Hotel für mich rausgesucht, dort sollte ich hingehen, sollte im Hotel Abendessen und durfte das Hotel nicht mehr verlassen, weil auch die anderen 5 Protagonisten, wie wir hießen, in Bern untergebracht waren. Und das war so, dass man sollte sich vorneweg nicht treffen. Dann war ich in dem Hotel, ganz kleines Zimmer, war so breit wie das Bett und die Dusche noch und dann war das Zimmer schon zu Ende. Und vor der Tür ist die Straßenbahn um die Ecke gefahren, ich konnte also zwischen Sauerstoff wählen oder Lärm. Ja, und dann war es so eine Nacht, ich wusste nicht, was mich erwartet und alleine unterwegs. Aber ich war mit Jesus unterwegs, habe ich gesagt, das soll so sein. Früh war ich durch Bern joggen eine Runde, bin dann beim Frühstück, habe ich mich an den Tisch gesetzt, dass ich rausgucken konnte und habe die Menschen draußen gesehen. Und es ist so, dass jeder 4. hat Kopfhörer auf, Ohrstöpsel drin oder irgendwas ihm die Ohren voll macht. Die Hälfte von denen, die dann noch übrig bleiben, die ist auf dem Handy unterwegs, auf dem Tablet irgendwie. Also ich habe so gedacht, die Menschen in den größeren Städten, die nehmen sich gar nicht wahr. Ich weiß nicht, ob das mir nur auffällt, aber jedenfalls in dem Moment saß ich dort und habe gedacht, Mann, oh Mann. Und höre, wie neben mir eine Frau im leicht ostdeutschen Dialekt sagt, ich sitze doch immer hier und warum geht denn das heute nicht? Und habe ich ihr freundlich guten Morgen gesagt, dann hat sie sich so schräg neben mir an den Tisch gesetzt und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, sie ist immer hier, ihre Tochter wohnt in Bern und hat eine kleine Wohnung und da ist sie in dem Hotel, kann ihr Sorgen machen und wenn die Familie sie will, dann geht sie mit hin. Und was denn ich mache? Na, ich sage, ich will eine Bergtour machen, aber ich weiß noch nicht mal mit wem und das weiß ich nicht, weil dann ein paar Kameraleute dabei sind. Ach, das habe ich mir schon gedacht, Sie sind ein Prominenter, wer sind denn Sie? Da habe ich gesagt, ja, ich bin nur der Frieder aus Oelsnitz, ich bin nichts prominent. Nein, Sie haben so eine Ausstrahlung, wer sind Sie? Ich sage, nee, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie Sie auch. Und dann, die hat er nicht locker gelassen. Und dann war es schon so spät, dass ich eigentlich nicht pünktlich wäre zum Abholen. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt erst mal gehen. Bin mein Zimmer, meine Tasche gepackt und dann sollte ich im 1. Stock warten. Und da bin ich aber nochmal runter in den Speisesaal und habe meine Tasche an die Treppe, dass sie das sehen müssen, wenn sie mich holen kommt, dass ich dort bin. Und habe mit der Frau noch erzählt. Und dann hat sie mir von sich erzählt und dass sie Lehrerin ist und eigentlich hat sie dann in der Hauptsache erzählt und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Ich konnte so ein paar gute Dinge sagen. Dann kam der Bergführer, hat gesagt, er sucht hier den und den. Dann habe ich gesagt, hier bin ich und wollte los. Und die Frau, warte mal, junger Mann, der muss noch hier bleiben. Wir müssen noch das und das bereden. Also die wollte mich gar nicht gehen lassen. Das war so richtig süß. Und dann sind wir in 3 solchen Mercedes-Vans in die Schweiz gefahren an den Steingletscher. Das ist ein kleines Seitental, wo sonst kaum jemand hinkommt. Und ich saß im Auto ganz vorn und die anderen Protagonisten waren jeweils in den Autos verteilt, einer ganz vorn, einer ganz hinten. Man durfte sich nicht umdrehen, nicht miteinander reden, wir sollten also uns wirklich noch nicht sehen. Nun war das Auto voller Leute und ich habe eigentlich gedacht, dass der Tontechniker, hat sich hinterher herausgestellt, der Protagonist ist, Also war schon geheimnisvoll. Und da sind wir durch die Schweiz gefahren, das Wetter ist immer schlechter geworden und wir hatten eigentlich die ganzen Tage dort nur Scheißwetter. Also es waren die Wolken so 100 Meter über uns gehangen und Nieselregen war immer, dann hat es mal stark geregnet, weiter oben hat es immer geschneit, also es war einfach kein schönes Wetter und richtig kalt. Und wir kommen dort an und da fährt man so das Tal hoch und ist dann der Parkplatz und auf der linken Seite ist ein schönes Hotel mit einem großen Speisesaal und rechts steht die alte Berghütte. Die Berghütte ist im Erdgeschoss vom Militär belegt. Da hingen auch an dem Dachvorsprung hingen gerade 5 Soldaten und haben sich am Seil hochgezogen. Und direkt, wo das Auto gehalten hat, war so ein Blechschild am Parkplatz dran. Großer Gott, deine Schöpfung ist so schön und Herr, wir geben dir die Ehre oder so ähnlich stand drauf. Und ich gedacht, ach schön, herzliches Willkommen für mich. Und die anderen sind ausgestiegen und haben, ja, ach Gott, ha, 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 lustig. Da habe ich gedacht, nee, mich freut es und ich wurde begrüßt vom großen Vater, vom Schöpfer dieser Erde. Und kalt war es und ich habe gefroren und die Unterhose waren in der Tasche, die hatten sie schon reingeschafft und die warme Jacke hatte ich dann zum Glück noch raus. Und der Frieder heißt nicht umsonst Frieder, weil er immer friert, Frieder, das ist so ein bisschen, steckt da mit drin. Und dann ging es los, Begrüßung, Filmdreh, die Kameraleute da. Und da waren 2 Bergführer, ein Deutscher, der hat uns begrüßt, herzlich willkommen auf dem Steingletscher. Und dann war ein Schweizer Bergführer, ja, wir haben für euch etwas Schönes vorbereitet und herzlich willkommen. Und dann haben sie das nochmal gedreht, weil sie noch irgendwelche anderen Aussagen brauchten, nochmal zurück, nochmal hochlaufen. Merkt euch, wie er steht, wieder runter, ach, jetzt haben sie falsch gesagt, nochmal zurück, haben sie sich verhaspelt, 5-mal das gedreht, ich schön gefroren. Dann gehen wir in die Hütte rein, ja, wir gehen in die Hütte rein, 5-mal in die Hütte rein, nein, 7-mal, weil war mal noch das falsch. Und wir sind in die Hütte reingekommen und drin im Flur hing ein großes Schild. Das Wasser ist knapp, seid sparsam mit dem Wasser. Wieder raus, nochmal reinlaufen, so wie wir reingelaufen sind. Das Wasser ist knapp, wieder raus. Einzug in die Zimmer. Da habe ich gedacht, jetzt kriegt jeder sein Zimmer, schön. Da sind wir in der Herberge hoch, ungeheizt alles. Hinten das letzte Zimmer, 12er Bett, 2 Doppelstockbett rein. Und das ist unser Zimmer. Und die hatten uns gesagt, am Anfang nicht viel mit Kamera und so, stellt euch nicht vor die Kamera. Und da bin ich dort ins Zimmer rein und war der Vorletzte. Und da habe ich mich bei den Doppelstockbetten in der Mitte unten ins Bett so reingesetzt, dass ich rausgucken konnte. Und da saß ich. Und dann, wer schläft wo? Und dann hat sich so verteilt, dass wir waren 3 Jungs, also 3 Männer, 3 Frauen. Und eine Frau, die war eine Kurdin, also so türkisch sah die aus, der, die lag am Fenster. Dann waren 2 Betten frei, da saß ich. Und dann war ein Bett frei, dann saß ein kleiner junger Mann. Der sah aus wie Italiener. Da habe ich gefragt, ob das so okay ist für sie. Ja, ist okay. Und die anderen wollten oben schlafen und dann war das schon mal so aufgeteilt. Dann habe ich gefragt, ich würde gerne mit offenem Fenster schlafen wollen. Offenes Fenster. Nein, 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 nein. Oh. Können wir wenigstens die Tür auflassen? Ja, ja, ja. War der Kompromiss gefunden. Schön. Dann haben sie uns einen Waschsaal gezeigt. Der Waschraum eiskalt. Eine 5 Meter lange Edelstahlrinne mit Kaltwasserhähnen. Dann war so eine Dusche, die war gemauert, aber auch eisekalt. Und da habe ich dann ein herrlicher Service und Komfort. Hatten sie ja gesagt, muss in der Berghütte schlafen. Dahinter hat der Bach gerauscht und da ich ja so Bachbader bin, habe ich gesagt, das stört mich jetzt nicht so. Kein Problem. Wieder runter, erster Kurs klettern. Und 3 Frauen, 3 Männer. Ich habe mit meiner Familie schon immer mal geklettert. Ich wusste, wie es geht. Klettergurt angezogen, die Knöten gemacht, eingehängt, mein Seil war fertig. Und dann habe ich gesehen, dass die Türkin überhaupt nicht zurechtkam mit dem ganzen Spaß. Die war schon mal nicht in den Klettergurt reingekommen, da habe ich ihr geholfen, dann war das Bein verdreht, dann haben wir nochmal ausgezogen, nochmal rein. Den Knoten hat sie auch richtig schön gebracht, aber dann musste den durch den Gurt fädeln und wieder praktisch zurückstecken, den Knoten, und das ging gar nicht. Und da habe ich dort halt einfach mitgeholfen. Und dann die Kamera immer mal dabei und dann war eine Frau dabei, die hat dann immer so ein bisschen gefragt, was machst du denn hier? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe Kinder, da muss ich halt mal einfach gucken, wie es hier läuft und helfe damit. Und alles nette Menschen. Und ich habe so gedacht, Mensch, unser Thema ist, die Gräben in der Gesellschaft überwinden. Wo sind denn die Gräben? Abendbrot. Und dann haben sie beim Abendbrot schon in der Gaststube, saßen wir drüben dann im Hotel, haben gesehen, wie schön das ist, im Gegensatz zu unserer Hütte. Und dann haben sie schon den Tisch fertig gemacht und dann war abend der erste Wir-Talk. Saßen wir 6 an dem Tisch, 4 Kameras und Beleuchtung und alles schick gemacht. Und einer war dabei aus dem Rheinland, das hat man schon gehört, eine sehr schöne, kräftige Stimme, lustiger Typ, wie verrückt. Und der hat alle unterhalten und der wusste sie jedem Satz ein witziges Teil zu sagen. Und der hat das Gespräch angefangen und hat gesagt, naja, stellen wir uns mal vor, Bruder bei die Fische und Frieder, erzähl mal, wer du bist. Wir wussten unsere Namen schon, das wussten wir bis dann dahin. Dann habe ich gesagt, Frieder aus Oelsnitz-Vogtland, und so ganz kurz nur erklärt, wer ich bin. Und dann hat sich die erste Frau, die mir gegenüber saß, vorgestellt, war eine kurzhaarige Frau, und die sagt, ich bin die Feline aus Stuttgart, ich bin lesbisch, ich lebe mit meiner Frau zusammen, wir sind aber nicht verheiratet, und ich engagiere mich in der LGBT, in der queeren Szene, feministisch, intersexuell, alles, was nicht weiß, ob es im richtigen Körper ist. Und ich denke, ach du Scheiße, so eine Kampflesbe, habe ich in dem Moment gedacht. Ist nicht mein Vokabular, aber das war krass, wie das mich... Und ich habe so gedacht, wo ich hingefahren bin, 5 Leute, ich dachte CDU, SPD, die Grünen. Und dann sind das Leute, die auf den Berg steigen können und versuchen, ein Wir zu finden. Da habe ich so gedacht, ich treffe vernünftige Leute, hatte ich so. Und dann, ihr lacht jetzt, aber es hat mich total, habe ich gedacht, ach du, wo bist denn jetzt hier hingekommen? Und wollte weg. Dann hat sich die nächste vorgestellt, ein junges Mädel, 24 Jahre, die hat nicht viel gesagt, deshalb ist mir noch nicht so aufgefallen. Blond, blaue Augen, hübsche junge Frau. Sie kommt aus Kempten, ist die Maja, ist 24. Und sie ist Umweltaktivistin und sie ist bei Letzte Generation und die klebt sich in Berlin mit Sekundenkleber auf der Autobahn. Und die Wissenschaft hat berechnet, dass es die Temperaturkipppunkte gibt und dann gehen wir hier alle unter und Wissenschaft. Und dann hat die ihre Gedichte aufgesagt von der, also so kam mir es vor, von der Klima. Und ich hatte aber schon, ich bin schon bei der ersten Frau hingeblieben, habe gedacht, ach du Schande, was wird es werden? Dann hat sich die Kurde neben, die saß neben mir vorgestellt, ich bin Birgin aus Kurdistan, ich war in Syrien, bin vor dem Krieg geflohen, habe Bomben erlebt. Sie hat dann in Deutschland die Sprache gelernt, hat studiert, hat Abschlüsse gemacht und sie engagiert sich für Flüchtlinge. Sie ist gegen Rassismus, sie ist überall Rassismus, sie ist gegen Nazi und sie ist Muslima und feurig und da habe ich gedacht, wow, heiße Frau, also war auch sehr hübsch, allerdings auch lange weiße Fingernägel, weiße Jacke, weiße Fellmütze, habe ich gesagt, wir besteigen in 4000er. Aber sei es drum, die haben ja vorneweg alle anderen 3 Stunden lang interviewt, wird so sein. Dann hat sich neben mir Antonio vorgestellt, das war der Kleine, der war immer so ein bisschen mystisch, der hatte so einen riesen Ring am Finger. Er ist der Antonio, er ist Kind portugiesischer Gastarbeiter aus Frankfurt am Main, er ist schwul, er ist bei der Jutta Ditfurth auf einer linksaktiven Liste in irgendeinem Parlament für irgendwas. Er ist bei Lieferando Fahrer, er hat oft im Rucksack mehr, als er sich im Monat leisten kann an Sachen, die er essen, dass er sich nie leisten könnte. Er ist Betriebsrat bei irgendwas, also eigentlich so ein Linksaktiver, der Partys organisiert in Frankfurt, so untergrundmäßig. Und als letztes hat sich der David vorgestellt, da habe ich gedacht, David, ein schöner Name, aus dem Rheinland. Das war der große Kräftige mit der lustigen Entertainer-Stimme. Er ist der David. Aus dem Rheinland, er hat auch Familie, 3 Kinder, ist aber getrennt von seiner Frau. Er hat eine Firma mit 380 Mitarbeitern und ist im Lobbyismusverband im Rheinland und kennt den Ministerpräsidenten sowieso und ist CDU, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Dann habe ich gesagt, ich finde, dass die Homosexualität, wenn wir den Bevölkerungsquerschnitt darstellen wollen, schon überrepräsentiert ist. Da ging gleich das Veto los aus Stuttgart. Nein, 20% in Deutschland sind homosexuell oder inter oder irgendwas. Ich dachte, das ist deine Meinung, ist meine nicht. Und dann habe ich gesagt, ich denke, dass noch einer her müsste, der mit allem zufrieden ist, der konsumiert, der sich keine Gedanken macht. Ich denke, der Anteil ist auch nicht ganz klein in unserem Land. Der sagt, ich bin zufrieden mit allem, solange der Kühlschrank voll ist, klappt die Sache. Dann ging das Gespräch noch so ein bisschen hin und her und dann kam plötzlich die Inga, die mit mir die Interviews geführt hat, die das produziert hat, und hat gesagt, Kamera mal aus, Frieder, komm mal mit raus. Dann bin ich vor die Tür gegangen mit ihr. Dann sagt sie, du bist doch im Stadtparlament und du engagierst dich doch auch und deine Partei hat doch auch was zu sagen, bring das doch mal ins Spiel. Dann habe ich gedacht, ach, da Herr Wederwind, wir haben ja den Graben in der Gesellschaft noch nicht gefunden. Bin wieder an den Tisch und habe gesagt, ich engagiere mich in der Stadt und bin da in der Fraktion der AfD. Und wie die 3 Buchstaben gefallen sind, war Schluss mit lustig. Da haben die ihre Vorurteile hochgeklappt, ihre Verteidigung hoch, die Flinten raus und dann haben 5 Mann auf mich geschossen. Und mir ist heiß geworden in dem Moment, ich wollte nur weg und dachte, nee, kannst nicht weg. Und dann ging das los, was ich denn für ein Trottel bin und ich bin hier auf dem falschen Pony und die Birgin ist aufgesprungen, hier ist ein Nazi und sie ist gegen Nazis und er ist versprochen worden, dass er kein Nazi ist und da war ich plötzlich der totale Nazi und musste im Prinzip auch die AfD verteidigen, was überhaupt nicht mein Thema ist. Und nachdem sie damit fertig waren, kam die erste Frage von David und die war förmlich für mich sichtbar, dass die Frage hier so kam und hier hinten war die zu Ende und ich wusste, ich musste antworten und dann war die Frage alle und mein Kopf war leer und ich wusste nichts. Ich wusste nicht mal die Frage richtig verstanden. Ich habe gesagt, Jesus, hilf mir hier zu antworten. Und dann habe ich irgendwie geantwortet, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, und habe die Dreiviertelstunde, die das dann ging, dort irgendwie überstanden, und dann hieß es endlich: Kamera aus. Da dreht sich der Antonio neben mir um und sagt: Jetzt weiß ich auch, warum du dich oben im Zimmer in der Mitte in die Betten gesetzt hast. Du willst auch gerne mal in der Mitte der Gesellschaft sein. Du bist ja so am Rand und du bist der dumme Ossi. Und da habe ich gedacht: Oh Mann, wo bin ich hier? Im Hintergrund die Kameraleute schon ihre Stative umgebaut, zwei Scheinwerfer, ein Stuhl. Das klang für mich, wie wenn sie die Gewehre fertig machen. Frieder zum Interview. Musste ich mich dort hinsetzen, und dann kam die blonde Frau aus dem Fernsehproduktionsteam wieder. Die hatten mich abend im Hotel besucht. Und da war die Produzentin dabei, einer aus ihrem Produktionsteam mit, und eben eine blonde Frau, hübsche Frau, blaue Augen. Die hat mich angelächelt, und dann war die Sekunde später das Lächeln weg aus dem Gesicht, und dann war die eiskalt. Und wo ich die gesehen habe, habe ich gedacht: Wow, um die machst du einen Bogen, kannst dich an die zwei Netten halten. Und die hat dann mit mir die Interviews gemacht. Hinterher hat der David recherchiert, die ist bei Dschungelcamp zum Beispiel auch mit, und die sieht dort, wenn kleine Konflikte sind, und dann macht ihr die richtig mit dem Brenner scharf, und dann fragt man sich ja immer, wie kann das sein, dass die sich dort so die Kante geben, die Leute. Das ist die Frau, die bringt es dort nach vorn. Jedenfalls Interview. Es war 23 Uhr irgendwann, wo ich schon schlaf. Und warum hast du, und warum bist du, und was hast du gefühlt? Und so ging das dann die ganze Zeit. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden, ich kann nicht mehr, ich will ins Bett. Setz dich hin, du hast unterschrieben. Ich mich wieder hingesetzt, also nicht in dem Ton, aber jedenfalls so. Und dann habe ich dort noch 4, 5 Fragen beantwortet, und dann habe ich gesagt: Der Tag war wirklich hart für mich, ich will das erstmal verarbeiten, ich möchte gerne ins Bett gehen. Und dann durfte ich auch gehen. Draußen stand, vor der Tür standen sie und haben schon wieder über mich diskutiert. Der Frieder habe ich dann gehört im Vorbeigehen, und bin ins Zimmer, und dort saß meine Kurdin auf dem Bett. Und ich hatte gesagt, dass ich für die Ausländer eigentlich finde, wer herkommt, soll sagen, wer er ist. Der soll bereit sein, seinen Lebensunterhalt hiermit zu erarbeiten, und soll sich an die Regeln halten, die wir haben, gerade in Bezug auf Frauen. Und dann habe ich gesagt: Wenn ich was gesagt habe, was dich verletzt habe, ich kannte dich nicht, dann vergib mir das bitte. Nein, du bist Nazi. Und dann habe ich schon gemerkt, ich bin für sie Nazi, und da kann sie aber nicht so richtig einordnen, dass ich dann doch nicht so Nazi bin. Jedenfalls gab es da keine Annäherung. Da bin ich in mein Bett gekrochen, habe meine Ohrstöpsel reingemacht, die hatte ich mit, so habe so angefertigte Ohrstöpsel, dass ich da schön schlafen kann, und habe versucht zu schlafen. Ging natürlich nicht. Und ich: Jesus, warum bin ich hier? Ich wollte da nicht hin. Du hast gesagt, in deinem Namen soll ich hierher gehen. Ich hatte also den Eindruck, dass das richtig ist. Warum passiert das hier? Was soll das? Und ich hatte richtig Angst. Ich habe dann irgendwann gedacht: Mensch, wenn die sich jetzt hier verbünden und dich vermöbeln. Ich habe mein Handy gesucht, dann habe ich das nicht gleich gefunden. Habe gedacht: Scheiße, haben sie dir das Handy schon weggenommen? Dann hatte ich es endlich, habe ich es in den Schlafsack innen rein, und habe gedacht: Wenn gar nichts hilft, schnappst du deine Sachen, also 8 Kilometer komme ich am Tag ungefähr, läufst Richtung Heimat, ich wusste dann ungefähr, wo wir sind, und rufst deine Frau und lässt dich holen. Also ich hatte die Hose richtig voll. Die anderen hatten auch Interviews, das wusste ich nicht. Jedenfalls gegen 2 Uhr ungefähr kam der David dann, hat sich über mir ins Bett gelegt und hat angefangen zu schlafen mit seiner kräftigen Stimme. Heißt bei ihm schlafen, vom Einschlafen bis zum Aufwachen früh schnarchen, aber volles Rohr. Da hat sogar die Bettplatte mit vibriert. Und ich hatte meine teuren Stöpsel drin und habe nicht schlafen können. War auch gedanklich, war echt Wahnsinn. Bin früh aufgewacht und war voller Adrenalin. Ich habe gezittert, ich habe nicht geschlafen, und alle haben mich angeguckt wie ein Aussätzigen. Bin ich erstmal in den Bach raus, habe mich erfrischt, und als ich aus dem Wasser raus war, ging es mir wieder besser. Und dann habe ich gesagt: Jetzt kann der Tag kommen und geht los. Der Tag ging rum, und abend hat die lesbische Frau Oropax ausgeteilt. Und dann war am Schluss ein Pärchen übrig, aber ich war, ob ich es auch kriegen könnte. Dann hat sie mir das Oropax gegeben. Da habe ich mir das Oropax rein, und da waren wir um 11 ungefähr im Bett, da waren wir mein Eheschluss und konnte tatsächlich schlafen. Ich habe das Schnarchen nicht gehört, das war da, aber ich habe es nicht gehört. Und früh 2:30 war es, wie wenn jemand an meinen Kopf klopft und mich aufweckt. Und dann hatte ich Dialog mit dem Heiligen Geist, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging das so: Na, Frieder, hast du schön geschlafen? Und ich: Oh ja. Und warum hast du schön geschlafen? Ach, weil ich das Oropax drin habe. Ach, das Oropax. Und von wem hast du das gekriegt? Von der Feline. Ach, und wer ist die Feline? Na, das ist die lesbische Frau. Ach, und was hast du mit? Ich habe Ohrstöpsel mit gehabt. Ja, für 90 Euro haben die gekostet. Und haben die geholfen? Nee. Aber von der Feline. Ja, das hat geholfen. Und wer ist die? Na, die lesbische Frau. Und was hast du gedacht, als du die gesehen hast? Ich habe gedacht: Ach du Scheiße. Nee, was hast du gedacht? Und dann ging es so los, dass Jesus mir sagt: Du musst dich entschuldigen bei der Frau. Ich will, dass du dich entschuldigst. will ich nicht, mache ich nicht. Und dann ging das, der Dialog los und ich habe eigentlich ab der Zeit nicht mehr geschlafen. Und dann habe ich eigentlich so in der Nacht dann die Vorbereitung gehabt für das, was am Tag passiert ist. Und an dem Tag sind wir gewandert auf den Sustenpass hoch und da haben wir so geübt, in der Gruppe zu gehen und das Tempo zu finden. Und da habe ich mich gleich unten neben die Feline gemacht und habe gesagt, machst du Urlaub? Warum bist du hier? Wie machst du das? Hast du Urlaub nehmen müssen? Ja, sie hat Urlaub genommen. Und dann habe ich da ein Gespräch angefangen. Und das war am Anfang ziemlich kratzbürstig, weil ich dann halt gesagt habe, ich würde so jemand wie dich niemals treffen in meinem kleinen Ölsnitz. Ich würde sie gern kennenlernen wollen. Und dann hat sie mir von sich erzählt. Und das war schon beeindruckend. Sie hat gesagt, sie war 8 Jahre alt, als sich ihre Eltern getrennt haben. Dann hat sie mit 13 sich in eine Klassenkameradin verliebt und hat gemerkt, oh Schreck, es ist ja bei mir nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Die Gesellschaft sagt, ein Junge und ein Mädchen gehören zusammen. Und die wusste ganz genau, es ist irgendwie was hier nicht richtig und ist erschrocken und war völlig entsetzt, dass das bei ihr nicht so ist, wie es sein müsste. Und das hat mich schon beeindruckt. Und dann hat sie gesagt, sie hat 10 Jahre gebraucht, um den Mut zu finden, zu sagen, bei mir ist es anders. Und da habe ich so gedacht, kam mir dieser, wer bist du, dass du andere verurteilst, wieder in den Sinn. Ich habe bisher um Homosexuelle eigentlich einen Bogen gemacht und konnte damit auch nicht gut was anfangen und habe da gemerkt, dass die Menschen schon wirklich merken, dass es nicht so ist, wie es sein müsste, was da passiert mit ihnen und dass sie das schon spüren. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie ihre Frau, Freundin kennengelernt hat und das war für mich so nicht schön. Die waren in einem Lesbenclub und dann ist sie dort gleich mit dort geblieben und war für mich irgendwie komisch. Jedenfalls haben wir uns richtig gut unterhalten am Ende und saßen Nachmittag, gab es ganz Spätmittag, dann zusammen und dann hat sie mich gefragt, wie hast denn du deine Frau kennengelernt? Und dann habe ich gefragt, ob sie die lange Version hören will oder die kurze und dann wollten sie die lange hören und da saßen wir zu 5 dort und dann habe ich erzählt, wie ich meine Frau kennengelernt habe, dass meine Frau 1 Jahr lang überlegt hat, ob ich der Richtige bin für sie. Dann haben wir uns ein bisschen verpasst, dann gab es noch mal eine Extra-Runde, das war wirklich filmreif eigentlich, wie wir meine Frau und ich das erlebt haben. Und dann waren wir zusammen und dann habe ich eigentlich ein halbes Jahr lang gesagt, ich möchte keine sexuellen Zärtlichkeiten austauschen. Wir haben uns nicht mehr geküsst, wir haben uns nur gedrückt am Ende und meine Frau hat dann gedacht, ich verarsche sie. Aber ich wollte erst wissen, ob ich sie so nehmen kann, wie sie ist. Und das habe ich dort erzählt. Und wie ich da fertig war, sind die 2 Jungs aufgestanden, denen war es zu romantisch. Und die 2 Mädels, die da mit waren, die haben mich mit leuchtenden Augen angeguckt. Und dann hat die Feline angefangen, von ihrer Familie zu erzählen, wie es bei ihr ist. Und das war einfach nur schlimm. Eltern, Großeltern, was die miteinander erlebt haben in Sachen Partnerschaft. Und dann habe ich gesehen, wie es ihr hochkommt. Dann hat der Mund gezittert und dann ist er am Hals rot geworden, und wo die da von ihren Großeltern erzählt. Und dann bin ich aufgestanden, habe ihr die Hand über den Tisch gegeben. Dann haben wir vor 2 Sekunden miteinander geweint. Und dann war es wieder gut. Und da hatte ich mit der Frau eine tiefe Beziehung gehabt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also an dem Eröffnungsabend habe ich gedacht, du Schande, einen Bogen machen. Und dann haben wir ja gute Gespräche gehabt. Und wir hatten da Vorbereitung an diesem Steingletscher und sind dann den nächsten Tag auf die Tierbergli-Hütte gestiegen. Da sollten wir oben in der Höhe dann schlafen. Die hatten 2 Sherpas aus Nepal sogar mit engagiert. Die haben dort das ganze Gepäck hochgetragen. Die sind in solchen Crocs-Schlappen, haben die dort riesen Rucksäcke da hochgetragen. Und da haben wir früh uns zeitig getroffen, Speisesaal. Und dann kam der David rein, seine Schuhe sind versaut. Er kommt in die Schuhe nicht rein. Und da hatte ich Abend, unsere Schuhe waren nass, hatte ich gesehen, die waren auf dem Trockner, habe ich die genommen und habe die im Zimmer, war ein ganz kleiner elektrischer Wandheizer. Und der Antonio hatte den aufgedreht, auf volle Bulle, hatte seine Klamotten drauf, die sind fast geschmolzen. Dann habe ich den zurückgedreht und habe aufgefasst, ging, habe meine Schuhe drauf und David seine, die habe ich gekannt, die anderen Schuhe wusste ich nicht. Und habe versucht, die Schuhe zu trocknen. Das Problem war, der Heizer war auf der Seite, wo ich hingefasst habe, an einer normalen Temperatur und hinten hat er 100 Grad gefeuert. Jedenfalls kommt er früh in den Speisesaal, kommt nicht in seine Schuhe rein. Ja, ich war's, ich habe die Schuhe dann auf. Und seine Schuhe waren so groß, die musste ich mit der Spitze hinlegen und dann hat es vorne die Spitze zusammengedrückt. Und der Frieder, der Perfektionist, der schon mal auf dem Berg war und allen mitgeholfen hat, und der macht so der Kacke wieder. Und dann habe ich gedacht, oh, Herr, ich wollte nicht perfekt sein und jetzt dürfte mich hier so richtig schön draufditschen, und da war ich eigentlich ziemlich niedergedrückt. Und dann sind wir zur Tierbergli-Hütte aufgestiegen, das heißt, wir sind ein Stück hochgefahren worden vom Hüttenwirt und dann sind wir da losgelaufen. Der Schweizer hat uns begrüßt, wir steigen jetzt zur Tierbergli-Hütte auf. wir traversieren hier oben über diesen Grat und gehen dann über diese Fläche nach oben und schön, sind wir losgelaufen. Und er hatte mich bestimmt hinten zu laufen, das heißt, wenn der Bergführer sagt, du sollst hinten gehen, dann hast du die Aufgabe, auf die Gruppe zu schauen und Meldung zu machen, wenn es nicht gut ist. Scheißwetter, unten Nieselregen, oben geschneit. Und der David ist vor mir gelaufen, der David war mal 3000 Meter Landesmeister im Rheinland und 1500 Meter Achter der deutschen Meisterschaft, Spitzensportler. Und der hat aber gesagt, er kann nicht das langsame Tempo laufen, er muss immer Gas geben und dann hat er gewartet. Und dann war da hinten praktisch so die Ziehharmonika und die anderen sind vorn gelaufen. Und ich dann gemerkt, dass ich Durst kriege und mein David immer wieder Gas gegeben, angehalten. Und immer wieder war das Klopfen am Kopf, ich möchte, dass du dich entschuldigst bei der Feline. Und ich dem Bergführer gezeigt Durst, hat er gesagt, ja, wir halten hier oben gleich an. Und dann sind die gelaufen, der David gerade rangelaufen und ich kam hinten als Letzter an. Und dann war es wie, wenn Jesus mich hier packt und sagt, er will, dass ich mich jetzt entschuldige bei der Frau. Und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Und dann hat es mich echt dort, musste ich anhalten, dann kamen schon die Tränen, da habe ich gesagt, Feline, ob sie mal bitte herkommen kann. Die kommen natürlich auch gleich und auch drei Kameraleute natürlich auch gleich. Und dann habe ich gesagt, Feline, ich möchte mich entschuldigen für das, was ich über dich gedacht habe und habe dann gesagt, was ich gedacht habe und da hat sie mich in den Arm genommen, dann haben wir beide geweint eigentlich, oder also ich auf jeden Fall. Und dann hat sie gesagt, wenn du jetzt noch aus der AfD austrittst, dann ist alles gut. Bam, batsch, noch eine Schelle ran. Und in dem Moment, wo ich dann wieder gucken konnte und fertig war, hat sie über dem Grat oben den Himmel aufgezogen und dann hat dort für ein paar Sekunden mal nicht die Sonne direkt hingeschienen, aber da war es mal hell dort und da war es so wie Daumen hoch von ganz oben. Fand Jesus gut, hatte ich den Eindruck. Und dann sind permanent schon die Lawinen aus den Steilstücken runtergekommen und dann haben wir dort umgekehrt und sind wieder runter. Unten am Parkplatz haben die anderen gewartet oder die wollten nachsteigen, jedenfalls waren die unten und ich war kaum unten. Frieda zum Interview, war meine blonde Freundin wieder da. Was war denn los? Was hast du gesagt? Was hast du gedacht? Was war denn? Und kein, nicht abgelassen. Und dann hat die immer diese Handbewegung gehabt, das heißt, die Antwort war noch nicht genug für das, was sie wollte. Und dann, was war hier los? Was war hier los? Jedenfalls bin ich dann, habe ich gebeten, dass sie mich alleine runterlaufen lassen, wieder zur Hütte. Das ging 2 Kilometer ungefähr und dann habe ich dort für mich meine Gedanken geordnet. Wir sind dann die ersten 4 Tage dort in diesem Steingletscher gewesen, haben Vorbereitungen gemacht, sind geklettert, Knöten gemacht, wie man sich sichert, gegenseitig sichern. Dann haben wir über den Wasserfall abgeseilt, das war mal toll. Sind auch geklettert und im Laufen mit Steigeisen und hatten dann so die Vorbereitung. Und dann sind wir am Freitag durch die halbe Schweiz gefahren, in das Saastal nach Saas-Almagell. Das ist so das übernächste Tal vom Matterhorn und dort steht der Weißmies. Und da waren wir dann in einem schicken Hotel, aber leider nur zum Essen mittags und sind dann auf die Weißmieshütte hochgelaufen. Am Mittagstisch war es so, dass ich in der Nacht wieder das Klopfen hatte und dass Gott mir das Gleichnis, wo Jesus die Ehebrecherin vorgestellt gekriegt hat. Und habe ich dort am Tisch, wollten sie wissen, wie das bei mir ist, und habe ich das erzählt mit dem Klopfen und dann haben mir meine 5 Leute zugehört. Und dann konnte ich erzählen, dass Jesus eine Ehebrecherin vorgestellt gekriegt hat und da haben die Leute gesagt, was müssen wir hier machen, die haben wir auf der frischen Tat ertappt. Dann habe ich gesagt, das ist eine Frau, die in einer Beziehung gelebt hat, die für die Gesellschaft dort nicht gepasst hat. Und Jesus sollte ein Urteil sprechen. Und Jesus hat sich da dann hingesetzt, hat gemalt und hat dann irgendwann gesagt, wer von euch, und dann habe ich rundherum gezeigt, am Schluss auch bei mir war, ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann hat er wieder gemalt. Und dann sind die alle weg. Die Ältesten zuerst steht in der Bibel, die Frommen wahrscheinlich zuerst. Und dann war Jesus mit der Frau alleine und dann hat Jesus ja gesagt, ich verurteile dich auch nicht, wenn hier niemand mehr da ist. Und bis dahin ist die Geschichte zu erzählen ja angenehm. Und Jesus hat dann, wo er mit der Frau allein war, dann mit ihr den Dialog gehabt und hat gesagt, dann geh du hin und sündige auch nicht mehr. Also für Jesus hat das schon auch eine Konsequenz, die Sünde, die ich tue oder was sie da gemacht hat in dem Fall. Und das macht er eben nicht vor der Öffentlichkeit, sondern in dem 4-Augen-Gespräch. Und da haben die mir zugehört, das hätte ich mir am Anfang nie vorstellen können. Dann sind wir auf die Hütte hoch, haben dort wieder dasselbe Spiel gehabt. Die Weißmieshütte ist wie ein Hotel gebaut und gegenüber steht das alte Ding von früher. Da waren wir drinnen, ungeheizt, Daunenschlafsack. Da waren nachts die minus 10 Grad da in dem Häusel und die Crew war drüben im Hotel in feinen Zimmern. Sei es drum, meine 2 Jungs, der Antonio kann auch schnarchen, die haben geschnarcht. Das Haus war leer, wir haben uns in die Zimmer verteilt. Ich habe es trotzdem über den Fußboden im Holzhäusel gehört. Und schlechtes Wetter, Abend hat es ein bisschen aufgerissen und früh um 3 sind wir raus aus der Hütte und sternenklarer Himmel. Und ich auch, Herr, danke, vielleicht erleben wir einen schönen Sonnenaufgang. Und ich hatte, vorigen Herbst bin ich mit Freunden zum Sportwettkampf nach Nizza gefahren und das ist immer, wenn wir im Auto losfahren, Gebet erst. Und meine Frau saß neben mir und mein Freund und seine Lebensgefährtin hinten. Und ich gebetet, dass wir doch behütet fahren und Gott aufpassen soll auf uns. Amen. Und dann kam von hinten kein Amen. Und das ist eigentlich ein guter Freund von mir. Ich denke, wir haben auch schon am Essenstisch, habe ich auch mal gebetet und habe gedacht, ach, das ist eigentlich Mist, wenn du kein Amen kriegst von den Leuten, die da mit dir mit sind. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mit der Gruppe beten soll, Herr, dann gib mir die Chance, das zu tun. Und früh standen wir dann um 4 vor der Hütte, wollten loslaufen, der Schweizer wieder schön. Ja, wir checken alles, wir haben den Sitzgurt an, ja, wir haben den Karabiner dabei, ja, wir haben den Karabiner dabei, wir haben die Eispickel, die Steigeisen, ja, na, dann können wir ja starten. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich hätte gern mit uns noch beten wollen. Ich finde schön und wichtig, dass wir bei Gott uns anmelden und dass wir den Segen und die Bewahrung haben von ihm. Und habe dort ein kurzes Gebet sprechen können. Wir standen so da und die ganze Filmmannschaft riesengroß außenrum. Herr, segne und behüte uns. Amen. Und mein David hat mir ein lautes Amen geschenkt und da war das für mich schön. Sind wir losgestiegen, habe ich den David auf die Seite genommen, habe gesagt, oh David, für das Amen möchte ich mich bedanken bei dir. Und gesagt, ich habe geguckt, die haben alle die Hände gefaltet und manche haben auch Amen gesagt, aber nicht so laut. Und da habe ich gedacht, danke Herr, dass ich die Chance hatte, mir das dort zu trauen. Und sind wir aufgestiegen, der David musste dann umkehren, der hat es nicht geschafft. Also der hat jetzt 110 Kilo, sag ich mal, und Nummer 68, wo er deutscher Meister war. Und das hast du halt gemerkt. Ich darf auch nicht alles verraten. Jedenfalls sind wir dann wieder abgestiegen. Und dann war letzter Abend im Hotel unten, Speisesaal, große Runde. Und da habe ich das erste Mal in einem schönen Bett schlafen können. Das einzige Mal, ansonsten war es wirklich nachtsmäßig ein bisschen schwierig. Und da war es nachts auch wieder so. Und da hat Jesus zu mir gesagt, ich denke, dass du früh denen noch was erzählen darfst über das Heimfahren und das Umkehren. Und habe ich früh am Frühstückstisch das Dankeschön von den Protagonisten gesagt und habe dann, eigentlich nachts hatte ich das so bekommen, so ein bisschen gesprochen über das Umkehren. Wir saßen am Berg oben und dann haben wir, wo der David umgekehrt ist, das besprochen. Ist das gut? Schaffen wir das? Schaffen wir es nicht? Und dann habe ich gesagt, das heißt im Leben oft Leute, die dir raten zum Umkehren oder die mit dir die Lage analysieren und dir da helfen. Und dann musst du halt auch umkehren. Und je weiter hinauf du steigst und merkst, eigentlich schaffe ich es nicht und ich müsste umkehren und je näher du dem Gipfel kommst, das hört man immer wieder, dass die Leute dann nicht umkehren und sich noch irgendwie dort hinaufbeißen. Und dass man auch, wenn wir ins Tal kommen, unten umkehren ist auch schon Mist und jetzt fahren wir nach Hause und da ist Umkehr auch immer schwieriger. Und dann habe ich gefragt, ob ich noch für die Heimfahrt beten darf. Haben sie alle ja gesagt, dann habe ich dort noch für die Heimfahrt gebetet und dann haben wir uns auch schnell zerstreut. Beim Tschüss sagen kam der erste Kameramann zu mir und hat gesagt, hat mich so in den Arm genommen und gesagt, Frieder, wir dürfen mit euch nicht reden. Also es war so, dass die sich wirklich von uns abschotten mussten. Aber das, was du gesagt hast, das hat mich sehr berührt. Er ist ein spiritueller Mensch, kein Gläubiger. Aber das, was ich gesagt habe, hat ihn getroffen. Und dann war der fertig, dann geschehen. Und beim Tschüss sagen hat mich noch eine kleine junge Frau gedrückt. Das war die Freundin vom Bergführer. Und die hat mich in den Arm genommen, oh Frieder, ich muss dich mal drücken. Und du hast mich ganz sehr berührt, auch mit dem, was du gesagt hast. Ich habe in den Interviews immer zugehört, was du da gesagt hast und das war ganz toll. Und ich bin hinter euch gelaufen, das habe ich gar nicht mitgekriegt, als du mit der Feline das Gespräch angefangen hast und sie fand es ganz toll, wie ich da dran geblieben bin und das willst du mir einfach mal sagen. Und da habe ich gedacht, wenn es nur die zwei sind, wo ich einen Samenkorn auslegen konnte, dann war es schon gut und alles andere muss Gott machen. Und dann sind wir heimgefahren und jetzt ist es so, dass es morgen im Fernsehen kommt und ich weiß, was ich erlebt habe und am Ende macht der Schnitt aus mir irgendeine Person, die gut ist oder schlecht, das weiß ich nicht. Aber für mich war eigentlich das Wichtige, dass Jesus von mir wollte, dass ich für das, was ich in meinem Innersten gedacht habe, was ich heimlich mache und da mache ich einiges auch, dass ich mich dafür entschuldigen sollte und dass Jesus möchte, dass ich mit ihm im Reinen bin, für auch in den Dingen, wo ich die anderen nicht hineinschau lasse. Und da gibt es in meinem Leben auch Dinge, die da nicht in Ordnung sind. Und wo Jesus sagt, er kann mich benutzen, wenn ich ehrlich zu ihm bin. Und das war für mich einer der wichtigen Punkte, das mit der Ehrlichkeit. Und ich denke, da hat jeder so seine Stelle, wo er denkt, Jesus sieht es nicht, Jesus hört es nicht, Jesus ist nicht dabei, aber er ist immer dabei. Ich hatte noch eine kleine, darf ich noch? eine kleine Stelle. Ich war früher in der Olsenzer Kirche immer ein Lektor. Das heißt, du hast hier Epistel und Evangelium gelesen und da haben wir vor dem Gottesdienst, da sind wir in der Sakristei, standen dort und haben so miteinander mit dem Pfarrer gesprochen und gebetet und haben so ein bisschen Witze gemacht und mit einmal sagt der Pfarrer, ach, das Mikro ist vielleicht noch an oder das Mikro ist an. Und da haben wir, aber genau so ist es. Jesus hat das Mikro immer an und wir leben oft so, als gibt es Dinge, die wir verstecken können, die wir nicht mal offenbaren müssen, aber Jesus sagt, er will uns ehrlich haben. Und das war einer der Punkte. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr es euch morgen anschauen und eure Gedanken dazu machen.
Ganz kurz noch, was heißt, du hast mir erzählt, dass du auch jetzt so eine Befürchtung hast, was nach der Sendung passiert.
Also, die habe ich jetzt nicht selber gefunden, sondern der David, der hat, das hat mich auch überrascht, der Unternehmensmann, der ist eigentlich über ganz viele Dinge laut und groß drüber gerollt und ich habe nie gedacht, dass der sich um Leute kümmert und der hat mich aber dann angerufen, als wir daheim waren, gleich eine Stunde lang und uns besucht mit meiner Frau und hat gesagt, also er denkt, dass über mich der Shitstorm hereinbricht und dass sie mich da niedermachen und alle machen und hat mir seine Hilfe angeboten. Ich bin jetzt nicht bei Facebook und bei sonst wo, aber natürlich ist die Erfahrung mit dem Fernsehen die, dass die einen AfD-Mann nicht gut dastehen lassen. Also es wäre jetzt neu, sage ich mal. Eigentlich ist es so, dass man solche Leute wie mich, die konservativ sind und dass man die schlecht aussehen lässt. Ich habe noch was Tolles erlebt in unserer Familie. Meine Mutter hatte vor 2 Wochen 75. Geburtstag und da waren wir als Geschwister zusammen. Da habe ich das auch erzählt und infolge dieses Erzählens. Ich habe 2 Geschwister, die überhaupt nicht gläubig sind. Eine ist davon, die ist bisexuell, meine Schwester. Also da hat Jesus dann abends mir gesagt, wie weit musst du denn laufen, bis du jemanden findest, der mit der Sexualität Probleme hat. Ich muss nicht weit laufen, ich habe in meiner eigenen Geschwisterschaft schon. Und habe mit ihr auch nie darüber gesprochen. Und nachdem ich meine Geschichte erzählt habe, standen wir am Kapellenberg am Funkturm, der daneben steht, und haben dort 30 Jahre unserer Familie auf den Tisch geschmissen und haben ehrlich uns darüber ausgetauscht, wie es uns geht. Also dieses Wir ist auch, sag ich mal, in die Familie mit reingenommen worden durch diese Aktion. Also so ist es. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Menschen für mich gebetet haben in der Zeit. Also ich habe noch nie, sag mal, so wenig geschlafen und so intensiv Dinge erlebt und hatte eigentlich Kraft von einer Etage höher. Das habe ich noch nie erlebt. Also,
auf welchen Sender
kam das? Auf dem ARD. Das haben sie mir auch nicht gesagt. Ich dachte, Sender Köln und dann, dass das hier so die Hauptwoche ist und im großen Fernsehen kommt, wo es wahrscheinlich doch recht viele sehen. Ja, morgen Abend 20.15 Uhr.
Der Shitstorm, der ist ja jetzt sozusagen von denen, wo du deine Probleme damit hattest, zu erwarten. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es jetzt von allen Seiten.
Ja, ne, dem AfD-Mann habe ich dann, der wollte auch wissen, wie es ausgegangen ist. Und der hat mich natürlich einen Umfaller genannt. Und ich habe dann am letzten Abend gesagt, ich bin vor 2 Jahren in die AfD eingetreten, um dem Kandidaten aus Blauen meine Stimme zu geben beim Aufstellungsparteitag in Dresden. Und habe das so gesehen, dass ich eigentlich die vernünftigen Menschen, die in der AfD sind, stärken möchte, den vernünftigen Flügel, den es dort durchaus gibt. Und war dann in Dresden in der Halle mit 700 AfD-Abgeordneten und habe nach den ersten Wahlvorgängen gesehen, dass um 20 Stimmen die vernünftigen Leute nicht gewählt wurden. Und dass die halbe Halle voller Deppen war, so habe ich das empfunden und habe dort an dem Abend eigentlich gedacht, du musst dort wieder austreten, hier gehöre ich nicht her. Und das habe ich so lange vor mir hergeschoben und habe dann dort am Ende, am letzten Abend auch gesagt, dass ich aus der AfD wieder austreten werde, wobei die Partei für mich jetzt absolut nicht der Maßstab ist. Ich habe meinen Maßstab woanders und mache auch im Stadtparlament das so, wie ich denke und frage dort auch niemand weiter, der in der AfD ist. Das hat für mich jetzt eigentlich nicht den Bezug, aber er hat dann gemeint, da geht es von dort halt auch dann los und ich habe jetzt gestern die Fenster geputzt, dass es schön sauber ist, wenn sie mal was ansprühen können. Dann also das werde ich einfach erleben.
War das? Okay, ja? Gut. Danke.